SRF 3.
Israelische Truppen beschießen Gaza-Stadt. Dutzende Tote und Hunderte Verletzte sind die bisherige Bilanz. Russland solle sich darum kümmern, dass die Ermittler bei der Absturzstelle in der Ostukraine endlich ihre Arbeit machen könnten, fordern drei Staatsoberhäupter gemeinsam. Der deutsche Nico Rosberg gewinnt das Formel-1-Rennen auf dem Hockenheimring. Auch diesmal keine WM-Punkte gibt's für das Sauberteam. Das Wetter am Abend und in der Nacht gewitterhaft, morgen bewölkt und besonders im Westen starker Regen bei 20 Grad. Am Mikrofon ist Angelique Welchli. Nach 10 Tagen Luftangriffen weitet die israelische Armee ihre Bodenoffensive aus. Letzte Nacht drang sie erstmals in dicht besiedeltes Gebiet vor, nach Gaza-Stadt, mit dramatischen Folgen. Nahostkorrespondent Philipp Scholkmann.
Praktisch im Minutentakt fuhren heute die Ambulanzen vor. Verzweifelte Angehörige eilten herbei. In der Notaufnahmestelle von Ashifa, dem zentralen Krankenhaus von Gaza-Stadt, konzentrierte sich das ganze Leid. Hunderte Verletzte, Dutzende Tote. Israelische Truppen beschießen seit gestern Nacht gezielt Shashaiya, das östlichste Wohnquartier von Gaza-Stadt. Palästinensische Fernsehbilder zeigen herumliegende Leichen in den Straßen. Das Rote Kreuz forderte eine Feuerpause, um die Opfer zu bergen. Nach einer Stunde brach sie zusammen. Die UNO-Organisation für Palästina-Flüchtlinge hat ihre Schulhäuser geöffnet, doch es fehlt an Notaufnahmestellen. Schon in den letzten Tagen suchten dort Zehntausende Schutz. Die israelische Armee sagt, sie habe die Bewohner im Grenzgebiet ausdrücklich gewarnt. Erklärtes Ziel der israelischen Bodenoffensive bleibt, die Kampfkraft der militanten palästinensischen Gruppen zu schwächen, die israelisches Territorium mit Raketen beschießen, auch heute wieder. Außerdem Tunnelanlagen und Kommandostrukturen der Hamas auszuheben. Mehr als 400 Tote und gegen 3000 Verletzte sollen die israelischen Angriffe im Gazastreifen bisher gefordert haben. Die israelische Seite meldet 5 tote Soldaten und 50 Verletzte, außerdem 2 durch palästinensische Raketen getötete Zivilisten. Die internationale Krisendiplomatie brachte heute den Generalsekretär der UNO in die Region. Die Hamas fordert weiter, dass auch die Wirtschaftsblockade gelockert wird, die den Gazastreifen seit Jahren abschnürt. Doch Israel lehnt das bisher ab, als Vorbedingung für eine Waffenruhe.
Das war Nahost-Korrespondent Philipp Scholkmann. In die Ukraine. Während die Bergungsarbeiten bei der Absturzstelle im Osten nur schleppend vorankommen, wird Russland mit neuen Sanktionen gedroht. Die Hintergründe dazu hat nun Simon Loy in den Nachrichten.
Gleich 3 Staatsoberhäupter haben Russland gedroht, die EU-Sanktionen zu verschärfen. Die deutsche Bundeskanzlerin Merkel, der französische Präsident Hollande und der britische Premierminister Cameron. Sie verlangen vom russischen Präsidenten Putin, umgehend Druck zu machen auf die pro-russischen Separatisten in der Ostukraine, sodass diese den Ermittlern ungehinderten Zugang zur Absturzstelle des malaysischen Flugzeuges gewährten. Das teilte die britische Regierung mit nach Telefongesprächen mit Merkel und Hollande. Unterdessen sind am Absturzort in der Ostukraine die sterblichen Überreste zahlreicher Opfer untergebracht worden, und zwar in Kühlwaggons. Die Separatisten haben laut eigenen Angaben die Flugschreiber der abgestürzten Maschine gefunden. Man werde sie internationalen Experten weitergeben. In Libyen wird am internationalen Flughafen von Tripolis wieder heftiger gekämpft. Dabei sind nach Spitalangaben mindestens 4 Menschen getötet worden, 9 Menschen seien verletzt worden. Wegen der Kämpfe wurden tausende Bewohner der angrenzenden Quartiere aus ihren Wohnungen vertrieben. Seit einer Woche ringen rivalisierende Milizen um den Flughafen. In den vergangenen Tagen waren bei den Kämpfen bereits mehrere Flugzeuge und wichtige Einrichtungen des Flughafens beschädigt worden. Nachdem viele Menschen vor der Terrorgruppe Islamischer Staat geflohen sind, leben in der nordirakischen Stadt Mosul nun keine Christen mehr. Zuletzt hätten noch rund 500 christliche Familien in der Stadt gewohnt, sagte der Erzbischof der syrisch-katholischen Kirche einer irakischen Nachrichtenseite. Nach einem Ultimatum der Extremisten seien sie in andere christliche Orte und in die kurdischen Autonomiegebiete geflohen. Mosul hatte eine der ältesten christlichen Gemeinden der Welt. In der australischen Stadt Melbourne hat die 20. Welt-AIDS-Konferenz begonnen. Bis Freitag berichten rund 12.000 Forscher, Experten und Aktivisten aus rund 200 Ländern über neue Medikamente und über die Forschung im Umgang mit dem HIV-Virus und der Immunschwächekrankheit AIDS. Zu Beginn der Konferenz präsentierte der Direktor der UNO-AIDS-Organisation eine neue Vision. Bis im Jahr 2030 sollen das HIV-Virus und die Krankheit vollkommen besiegt sein. Der Schauspieler James Garner ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Er sei in seinem Haus in Los Angeles eines natürlichen Todes gestorben, bestätigte ein Sprecher der Polizei. Garner machte in unzähligen Kinofilmen mit und war unter anderem auch aus den Fernsehserien Maverick und Detective Rockford bekannt. Zum Sport. In der Schweizer Fußballmeisterschaft spielen Luzern und Sion unentschieden 1:1 und Thun gewinnt gegen Vaduz 1:0. Im dritten Spiel des Tages zwischen dem FC Zürich und den Grasshoppers steht es 0:0. Und Mercedes-Pilot Nico Rosberg hat den großen Formel-1-Preis von Deutschland in Hockenheim gewonnen. Rosberg kam vor Williams-Pilot Valtteri Bottas und seinem Teamkollegen Lewis Hamilton ins Ziel. Das Schweizer Sauber-Team blieb ohne WM-Punkt. Adrian Sutil blieb nach 50 Runden stehen und Esteban Gutierrez erreichte das Ziel als 14. Das Wetter am Abend und in der Nacht ist es zunehmend gewitterhaft. Morgen ist es bewölkt und besonders im Westen fällt teils kräftiger Regen. Die Temperaturen gehen auf rund 20 Grad zurück.
Abend.
Allein die Vorstellung ist grässlich. Blutungen überall, in den Augen, im Mund, den Genitalien, dazu innerlich. Das ist Ebola, die Krankheit, die fast immer tödlich endet. Noch nie breitete sie sich so schnell aus wie im Moment in Westafrika. Nach Guinea und Liberia hat sie inzwischen auch Sierra Leone erfasst und vielleicht bald auch weitere Länder. Innerhalb der letzten Wochen erkrankten über 1000 Menschen am Ebola-Virus. Mehr als 600 davon sind bereits gestorben. Ein Bericht von Monika Oetli, die derzeit in Nairobi ist.
Ebola, das Wort muss den Menschen in Westafrika wie ein Fluch vorkommen. Bisher gab es die Seuche nur im Osten des Kontinents und noch nie war sie so verheerend wie jetzt. Über 600 Menschen sind in den letzten Wochen an der Viruskrankheit gestorben, das heißt mit hohem Fieber, jämmerlich verblutet. Es gibt kein Medikament dagegen, keine Behandlung und daher kaum Überlebenschancen. 90% der Menschen, die sich anstecken, sterben. Das einzige Mittel gegen die Verbreitung ist die absolute Isolation. Und die stößt bei den Menschen in ländlichen Gebieten auf wenig Verständnis. Leben in Afrika heißt zusammensitzen, aus denselben Töpfen essen, sich berühren. Und die Kranken pflegen, die Toten waschen, bevor sie beerdigt werden. Doch jeder Kontakt von Mensch zu Mensch kann töten, da wo sich das hochansteckende Ebola-Virus eingeschlichen hat. Diese Kultur der Nähe und der Glaube an traditionelle Heiler und Voodoo-Zauberer machen es schwierig, die tödliche Seuche einzudämmen. Hinzu kommt eine tief verwurzelte Skepsis gegenüber den Aufrufen der Politik aus der fernen Hauptstadt, von engen Kontakten, vor allem von den Umarmungen der Toten abzusehen. Und jetzt kommen da plötzlich noch fremde Menschen aus fernen Ländern mit Ganzkörperanzügen, Handschuhen und Gesichtsmasken ins Dorf, isolieren die Kranken von ihren Familien, desinfizieren die Toten und schaffen sie weg, bevor man Abschied nehmen konnte. Immer wieder gibt es denn Fälle, wo Patienten aus den Behandlungszentren fliehen, wo Angehörige ihre Kranken verstecken. Die Gefahr ist daher groß, dass Ebola über die grünen Grenzen hinweg noch andere Länder erfasst. Westliche Experten gehen davon aus, dass es noch Monate gehen wird, bis die Epidemie unter Kontrolle ist. Unmöglich ist es nicht. Es gibt erste kleine Erfolgsgeschichten von Patienten, von Männern, Frauen und Kindern, die die Isolationsstationen als «genesen» verlassen konnten. Das ist dann der Fall, wenn sie nach 21 Tagen Isolation keine Symptome der Krankheit zeigen.
Info 3 Abend.
In Afrika gibt es sehr viel Öl und darauf haben auch die Schweizer Rohstoffhändler ein Auge geworfen. In den letzten 3 Jahren kauften sie von staatlichen afrikanischen Konzernen Öl für mehr als 50 Milliarden Dollar. Das zeigt eine Studie von Nichtregierungsorganisationen. Sie kritisieren, bei den Geschäften bleibe vieles im Dunkeln, es gebe Korruption und das Geld lande oft irgendwo, nur nicht wie geplant in der Staatskasse. Thomas Oberer.
Die Milliardenzahlungen aus dem Ölgeschäft sind für viele afrikanische Länder wichtig, denn sie füllen im großen Stil die Staatskassen, sagt Lorenz Kummer von der Entwicklungshilfeorganisation SwissAid.
Im Gesamten sind es 56% aller Staatseinnahmen, die diese Länder mit Erdölverkäufen erzielen. Der Schweizer Anteil ist sehr erheblich. Ich kann Ihnen ein Beispiel geben. Äquatorialguinea 2012 haben Schweizer Rohstoffhändler 35% des gesamten Staatsbudgets bestritten. Und das sind doch ganz, ganz erhebliche Summen.
Doch was auf den ersten Blick erfreulich klingt, viel Geld für die afrikanischen Staatshaushalte hat eine Kehrseite. Denn das Geld aus dem Ölhandel versickert oft in dubiosen Quellen, sagt Marc Piert, Korruptionsexperte und Professor an der Universität Basel.
Sehr oft ist der Rohstoffhandel mit Korruption, Veruntreuung, eventuell Geldwäsche verbunden. Wir erleben immer wieder, dass reiche Eliten sich die Erträge aneignen und dass die Bevölkerung praktisch nichts davon hat.
Deshalb brauche es mehr Transparenz im Erdölhandel, sagen die Studienverfasser von SwissAid und der Erklärung von Bern. Doch Transparenz ist kein Wort, das man auf Anhieb mit der verschwiegenen Rohstoffbranche verbindet. Einer, der sich der wachsenden öffentlichen Kritik stellt, ist Martin Fasser, der Präsident der Vereinigung der Zuger Rohstofffirmen. Er sieht die von den NGOs geforderte Offenlegung aller Transaktionen mit Afrika als wenig sinnvoll an.
Der Nutzen der geforderten Maßnahme wird viel zu stark überbewertet. Ich denke nicht, dass die Offenlegung von solchen Transaktionen oder Preisen die Korruption in diesen Ländern, wo es gesellschaftlich sehr stark verankert ist, kurzfristig ändern wird.
Die Rohstoffbranche setzt lieber auf Selbstregulierung. Man halte sich an die Gesetze und halte freiwillig Standards ein. Das töne zwar gut, sagt Korruptionsexperte Piert, aber funktioniere im Alltag nicht.
Die Selbstregulierung ist äußerst schwach und das führt mich dann auch zum Problem. Ich glaube, die Schweiz als Staat hat eine Verantwortung, hier regulierend einzugreifen. Oder zumindest zu sagen, wenn ihr die Selbstregulierung nicht in überzeugender Weise hinkriegt, dann schreiten wir ein.
Doch diese Forderung hat in der Schweizer Politik einen schweren Stand. Der Bundesrat hat sich erst Ende Juni gegen neue Vorschriften für den Rohstoffhandel ausgesprochen.
Das war Info 3 am Sonntag. Wenn es etwas Neues gibt, erfahren Sie das hier auf diesem Sender und jederzeit auch im Internet auf srf.ch/news. Mein Name Angelique Welchli.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.